Grüß euch zurück bei Was dahinter steckt. Wir haben heute einen Gast und ich freue mich, dass er Zeit hat. Er kommt aus Niedernsee im Pinzgau, ist Riesentorläufer, ist beim USK Niedersill, hat sein Weltcup-Debüt 2012 gegeben, ist Europacup-Sieger im Riesentorlauf 2015 und 16, hat letztes Jahr seinen ersten Weltcup-Sieg gefeiert, manche machen es mit 20 Jahren, manche mit, jetzt muss ich nachdenken, wie alt ich war, mit 29 Jahren, die Conny war, glaube ich, 24, grob umgeschätzt, weiß ich jetzt nicht, und er hat es mit 34 dann gemacht. Lieber Stefan Brennsteiner, danke, dass du Zeit hast und dass du heute bei uns bist.
Dieser Podcast wird präsentiert von SN Sports. Die Regenerationsmatte für deinen Weg zu mehr Entspannung und Wohlbefinden.
Ja, sehr gern. Freut mich riesig, mich mit den zwei Steirer-Dirndln zu unterhalten.
Ja, schon ein perfekter Einstieg, Brandy. Was sagst du zur Steiermark?
Was sag ich zur Steiermark? Ein paar harte Erfahrungen, ein paar gute, sage ich. Nein, ist generell ein cooles Bundesland. Wir haben, glaube ich, einen coolsten Weltcup, was ich so kriegen kann, oder einer der coolsten ist in Schladming, das ist ja der Steiermark. Also von dem her ist das schon mal sehr positiv. Aber meine Bundesheerzeit ist auch in der Steiermark gewesen. Also von dem her.
Nein, warst du in Graz oder in Graz?
War eine coole Zeit. In gar keinem sind wir gewesen.
Conny, jetzt muss ich dich noch schnell fragen, wie alt warst du beim ersten Weltcup-Sieg?
Ja, ich war dabei. 2015, 23.
Das war 16 in der Lenze Heidi, oder?
Okay, 16, ich weiß es gar nicht.
Mit der Dame, oder? Wo es erster und dritter waren, sagt.
Ja, genau. Ja, war 2016.
Ja, war trotzdem 23, war ich knapp dabei mit 24.
Ja, der hat ein bisschen länger gebraucht.
Brandy, komplett egal, wann, Hauptsache es ist passiert und man muss schon, oder ich muss anfangen mit Copper Mountain, diese Saison. Hey, ich bin vor dem Fernseher gesessen und ich habe fast zum Rennen angefangen. Ich habe mich so mitgefreut mit dir und man hat es da auch angesehen, oder? Also, dazu.
Ja, ich meine, es ist extrem schön, was man für eine Rückmeldungen nachher da kriegt oder wie viel, wie du gerade gesagt hast, wie viel, dass ich mitgefreut habe. Von dem her, glaube ich, ist irgendwas nachher in dem Skizirkus, ich meine, wir sind da generell fast ein bisschen wie eine Familie, kommt man oft viel. Aber eben ist von dem her ein bisschen eine Bestätigung, kommt man viel, dass ich so blind bin, wie ich eigentlich sein will, wie nahbar sein, wie ein guter Kollege sein, was ich weiß, aber trotzdem schnell Skifahren. Und wenn sich halt nachher viel mit einem freuen, dann ist das schon ein bisschen Bestätigung.
Du bist die Person im Skiweltcup, was, glaube ich, jeder ein bisschen so als vielleicht Pechvogel beschreiben würde. Oder als der Mann, der was ewig dran oder lang dran geblieben ist und Gott sei Dank an sich geglaubt hat. Wie würdest du dich nennen nach den letzten, ja, einigen Saisonen im Weltcup mit dem, was alles passiert ist?
Boah, sich selber zu benennen ist auf einmal ganz schwer. Ich glaube schon, dass ich ja, jetzt auch nicht junges Talent war oder was weiß ich was, da was gleich voll durchgestartet ist, hat man sehr, sehr viel versucht zu erarbeiten. Aber wie ich vorher schon kurz angesprochen habe, versuche ich eben ein guter Typ zu sein, eben ein Skisport, aber trotzdem den Fokus nicht verlieren, weil es geht im Spitzensport einfach nicht, wo man doch genau weiß, was man aber wieder braucht.
Du hast gesagt, du hast da alles erarbeitet und nicht so als Talent. Es sind ein paar Momente wahrscheinlich in deiner Karriere gewesen mit vielen Verletzungen. Also wir wissen, die Schmiede und die wissen, was wir davon reden. Die hat es auch oft erwischt. Glaube ich, sehr, sehr prägend, oder? War Olympia im zweiten Durchgang?
Ja, jetzt noch mal kurz, da bin ich jetzt vorher ein bisschen ausgewichen, sorry Schmiede. Das Pechvogelmäßig, das, ja, würde ich aber möglichst gut wieder losbringen. Ich habe das irgendwo noch an Kost, das große Mitleid und so weiter. Ja, es ist halt so, es ist ja nett, dass man das auch mitleiden mit einem, aber irgendwie habe ich das nicht mehr ausgehalten, so viel Creme. Ich muss da rauskommen aus dem Verletzungszeug. Aber wie du jetzt sagst, die, das Peking, damals, Peking sage ich Pyeongchang, damals war schon so ein bisschen ein Game Changer bei mir nachher, wo ich mir gedacht habe, boah, so knapp dran und trotzdem dann wieder eine Minute später so weit weg, weil ja, da war halt dann wieder eine fette Reha vor mir.
Hast du das Gefühl gehabt, weil du es jetzt angesprochen hast, dass die Leute Mitleid, also richtig Mitleid mit dir gehabt haben oder einfach nur schade gefunden haben, dass das nicht so aufgeht, weil ich habe oft, wie soll ich sagen, manche reden halt einfach so zu ihm, schade, dass es nicht geht und so. Und dann gibt es halt so richtig das Mitleid haben. Hast du das Gefühl gehabt, dass die Leute so richtig Mitleid gehabt haben mit dir? Was du dann, so wie du gesagt hast, du willst das weghaben, du willst das abstrafen, weil das ein unangenehmes Gefühl ist?
Ich glaube, dass eher schon das andere war. Also richtig Mitleid nicht, aber man empfindet es halt nachher oft einmal so und versucht nachher aus der Situation ein bisschen rauszukommen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, hat das wann nachher und jeder nur gut gemacht, das ist generell so, aber ja, ich habe einfach nein, immer das Gefühl gehabt, wo ich mich verletzt habe, ja, ich habe eigentlich schon noch mehr drauf, als wir, was ich gesagt habe und will aus dem Pechvogel-Status irgendwie rauskommen. Das war für mich nachher schon eine Motivation auch in dem ganzen Prozess.
Da bist du heuer definitiv rausgekommen und darum lassen wir den ganzen Scheiß jetzt da beiseite und reden nur mehr vom Positiven. Vor allem die heurige Saison, du bist mit dem roten Trikot, du hast mit dem Odermatt um die Kugel gekämpft. Du bist immer mit dabei gewesen. Copper Mountain, das erste Rennen, wo du ganz oben stehen hast können. Und dann kommt man vier, auch wenn ich dich beim Training oder irgendwo, wo wir uns auf dem Berg zusammen gesehen haben, du warst immer locker. Weiß nicht, hast du das auch für dich gespürt, dass ein bisschen den Schalter umgehen habe und du sagst, es geht mir leichter von der Hand?
Ja, definitiv. Das kann man, glaube ich, nicht erklären, aber sowas hilft einfach, wo man jahrelang eigentlich für Top-Resultate kämpft. Ich habe das dann schon Jahre davor schon ein bisschen geschafft, das zu relativieren, wenn ich jetzt auch nicht irgendwo einmal gewungen hätte, dass das jetzt kein Weltuntergang für mich ist oder was weiß ich was, sondern dass gute Ergebnisse, ein gutes Skifahren viel mehr prozessorientiert, viel weiter weg von Ergebnis denken. Aber eben wenn es noch läuft, dann legt es natürlich einen Schalter um, dann ist es irgendwo leichter. Ich kann mich noch erinnern, heuer in der Vorbereitung in Chile drüben, boah, da habe ich mir oft gedacht, es geht noch gar nicht leicht von der Hand. Und dann sind noch zwei Tage gewesen, irgendwo Sölden Rennhangtraining. Und eigentlich war es in Sölden dann schon, wo ich beim Rennen über den Steilhang auch eigentlich schon voll gut dabei war. Leider im Flachen noch so viel Zeit verloren habe. Und von da habe ich eigentlich dann schon gemerkt, ja, das Skifahren funktioniert und dann geht's leichter, oder? Ich glaube, es wird sich schon oft genug gehabt haben.
Ich finde, es ist immer für einen Außenstehenden schwer zu beschreiben, das Gefühl zwischen es läuft und es läuft nicht. Also man spürt so, wenn es läuft und man spürt so, wenn es nicht läuft. Aber das Gefühl herzubringen ist irrsinnig schwierig. Aber was macht es für dich gefühlt dann leichter? Ist es, dass du am Start stehst mit einer gewissen Grunderwartung, mehr Vorfreude, weniger Nervosität? Oder wie wirkt sich das für dich jetzt für einen Nicht-Skifahrer irgendwie so aus, dass du das dem erklären würdest? Was ist der Unterschied für dich am Start? Und das Gefühl hast, es läuft oder es läuft gerade nicht?
Ich glaube, es hängt oft gar nicht so mit der Nervosität zusammen. Es hat auch letztes Jahr dann noch einen Trainer oder Situationen gegeben, wo ich extrem nervös war, nachher noch, wo ich mir gedacht habe, oder wo ich halt brutal versuchen habe, mit denen umzugehen. Aber es ist einfach das Vertrauen nachher in den Schwung, was man hat, oder in das Skifahren gerade. Also das, ich finde, Skifahren richtig, dass sie richtig gut anfühlt, ist leider nicht allweil so, aber wenn sie es tut, nachher gibt es schon ein enormes Selbstvertrauen mit nachher, weil du denkst, ja, da stehe ich jede Kurve, das ist, egal was da daherkommt.
So soll es sein und so darf man uns das immer vorstellen. Was sich bei uns extrem gut anfühlt, ist der Speed-Schwung. Du, wir haben schon gehört, du bist Riesendahlläufer. Darfst du nicht ein bisschen zu den Speed-Disziplinen auch hinziehen?
Ja, ich habe es leider noch nicht so gefunden, dass sich der Speed-Schwung bei mir auch so gut anfühlt. aber doch, ich habe jetzt die letzten 2-3 Jahre schon immer wieder Super-G trainiert. Und gewisse Super-Gs würde ich mir schon auch irgendwo vorstellen können, aber das müsste Sinn machen. Also da wird man richtig bei deinen wenigen Trainingstagen sehen, ja, es geht richtig gut. Und was noch das Nächste ist, dass man richtig von Renneinsätze reden könnte. Erstens muss man zu 100% dabei sein mit den Weltbesten und zweitens müsste die 500 Punkte haben. Also das ist anders geht's mit meinen Eltern einmal.
Ganz kurz zur Erklärung, 500 Punkte für die Startnummer, weil da darfst du auch in anderen Disziplinen mit Startnummer 31 starten.
Genau, weil wenn ich im Super-G mit meinen Punkten jetzt fahre, nachher fahre ich oder mit der letzten Nummer und von dem her, ja, wenn ich nachher einen Super-Renner fahre, dann wäre ich 35. Das bringt jetzt auch nicht die Welt.
Macht nicht viel Sinn auf keinen Fall. Wirst du eigentlich oft auf deinen Fahrstil angesprochen, weil der ist schon sehr speziell meiner Meinung nach. Du bist einer der wenigen, der was so extrem über den Innenski fährt und sehr oft eine leichte Scherstellung oder so. Was eigentlich jeder Skilehrer sagt, so geht's nicht und so fährt man nicht.
Ja, gute Frage. Nein, intern natürlich kriege ich das schon oft um ein Quatsch sozusagen. Die schnellste Schere der Welt oder was weiß ich was, irgendwas so ein Blödsinn. aber jeder, was, glaube ich, von Skisport ein bisschen oder sich mehr mit mir beschäftigt, sage ich mal, der weiß, dass die Schwünge, wo die Schere kommen, meine Notfallschwünge sind, wo halt gerade gar nichts zusammenpasst. Das ist halt mein Fehler, der was leider da noch relativ auffällig und grausig ausschaut, das weiß ich. aber wenn ich es triff, dann ziehe ich es normal schon über außen durch.
Vor allem bei uns Rennfahrer ist so in Schönheit sterben des Vulkana. Also.
Nein, ich komme mit denen sehr, sehr gut umgehen. Also, ich glaube, ich orientiere mich an meine guten Schwingen und ja, Fehler machen müssen wir alle dürfen. Ja.
Wenn es nicht zu viel sind. Du hast gerade vorher gesagt, du kriegst es umgequatscht. Von deinen Teamkollegen oder von deinen Trainern? Weil ihr seid ja ziemlich coole Truppen von außen betrachtet.
Ja, also für die Trainer definitiv nicht. ist natürlich, das kriegt man natürlich für Teamkollegen, ja.
Dazu, wir sind neugierig.
Keine Ahnung. Ein Hase ist da der ganz gefährliche oder ein Matt, weißt du, die zwei. Die gehen dann aber beinhart mit einem ins Gericht, aber ja, sie kriegen nachher auch schon ein Fett ab.
Also wird das intern auch so ein bisschen korrigiert, wenn wer wie was fährt?
Ja, korrigiert nie, das wäre Blackrit. Oder bei Ihnen auch, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Nein. Sicher nicht, gell.
Aber es tut mir leid, das klingt gewaltig, die schnellste Schere der Welt, das ist echt genial.
Ja, aber die, glaube ich, habe ich aus dem Damenzirkus gehört. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war.
Ich habe das noch nie gehört.
Das war irgendeine Kollegin, ja.
Na, also, her zum ersten Mal.
Ja, ich habe es schon öfter gehört. Ich habe es wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesagt.
Zu mir selber definitiv zu oft.
Also, ich sage immer Heigerball, wenn wer sofort. Also, heute zeigt sie wieder ab. Aber die schnellste Schere der Welt, also ich feiere das gerade voll. Ich glaube, diese Episode wird ungefähr so heißen. Es tut mir leid, aber das ist einfach gewaltig.
Hilfe.
Eben Heigerball oder Schweinelähmung, das sind so die Standardsprüche bei uns.
Ja, das war früheres Zeiten auch, weil Brunner Lucke hat aber gesagt, du schneidest mit dem Innenski an und heigst mit dem Außenski zusammen.
Okay, für alle. Wenn das ein Trainer sagt, dann.
Ja,
auf jeden Fall, dass du einen Weltcup-Rennen gewonnen hast, dass du ihn abschneidest und zusammenhängst. Glückwunsch.
Immerhin, ja. Aber eben, es beschäftigt mich schon ein paar Jahre sozusagen.
Es ist sehr interessant, gell, dass man einen gewissen Grundfehler hat, an dem man ein Leben lang fast arbeitet.
Ja, es ist so. Das kommt halt aber wieder raus, glaube ich. Oder? Es wird, ich weiß nicht, wie geht es hängt, aber wahrscheinlich nicht für anders. An gute Tage kaschiert man es relativ gut weg oder kommt nur selten irgendwo der Fehler daher, und wenn irgendwas nicht ganz zusammenpasst, dann ist halt das Erste, was wieder aufpoppt.
Bei mir war es der Jusi reinlernen.
Komisch, ja.
Bist du eher so der Typ beim Fahren, dass du sagst, du bist sehr sensibel, du spürst viel, weil du sagst, es gibt Tage, da kommt der Fehler nie, und es gibt Tage, da kommt es immer. Ist es eher vom Gespüren her, dass du sagst, ich kriege von unten her nicht die Rückmeldung, was ich will, oder spürst du, blöd gesagt, gar nichts beim Fahren?
Teils. Ich glaube, dass ich, was Material betrifft, schon sehr sensibel bin, und leider Gottes, ich versuche es aber, dass ich eben an der Technik das Grundkonzept aber noch verbessert, damit einfach das Material-Setup auch eine größere Bandbreite kriegt, wo es einsetzbar ist, mehr oder weniger. Aber ich bin da schon sehr sensibel, was funktioniert richtig gut und was nicht so. Aber es ist nicht all, weil, deswegen sage ich vorher teils, dass ich es dann genau festmachen kann, was ist jetzt. Also, bin jetzt nicht so der, was sagt, ja, das ist jetzt so genau, da haben wir jetzt ein bisschen zu wenig Grad am Ski, oder mein Schuh ist ein bisschen zu wenig spritzig. Das ist teilweise, dass ich das dann nicht sofort finde.
Apropos Schuhe, wie viele Skischuhe hast du? So grob in einer Saison?
Letztes Jahr. Ich werde jetzt überraschen. 3.
Conny, du bist die Einzige, die so viele Schuhe braucht. Das haben wir schon festgestellt.
Mir geben wir 4. Aber wie viele Schuhe du? Sind schon. Also. So Amerika oder Chile fliege schon mit 5, 6 um, so zum Ausprobieren. Und dann nehme ich die meisten eigentlich das ganze Jahr so mit, weil man kann ja da vielleicht dort einmal, vielleicht da dann der Alte, wenn es nicht so funktioniert, dann der vielleicht wieder. Also, ja, sind schon ein paar mit.
Ja. Nein, ich hab sicher Jahre gehabt, wo ich immer Simbal Schuhe mit gehabt habe. Aber mittlerweile, wie gesagt, oder jetzt dieses Jahr, war ich mit denen 3 so happy und habe genau gewusst, wann brauche ich was für einen. Von dem her habe ich das noch ganz gut eingeschränkt. Der 4., wie du sagst, der war schon auch sehr lang mit dabei. Der vom Vorjahr. Der Beste vom Vorjahr, Frage, sozusagen. Ja.
Ja.
Das ist immer der, was man noch zurückgreifen kann, wenn sie ist. Der Vorteil, oder? Warum die Conny so viel mit hat, glaube ich halt, oder ist er mir so gegangen, das ist, du hast schon mit 2 Trainingszeit zum Probieren, die hast du eigentlich nicht. Also wie schaut das aus, ihr reist Donnerstag an, habt ihr Freitag immer einen Hang fahren, vor einen Riesentorlauf, dass ihr die Piste nochmal kennenlernt, den Hang nochmal seht, oder wie ist das derzeit?
Nein, leider gar nicht mehr. Hang fahren gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es ist hin und wieder, dass man... dass die Serviceleiter auf die Pisten dürfen, das ist öfter einmal. Aber das Hangfahren haben sie vor ein paar Jahren bei uns abgesagt weggemacht, weil einfach für Allrounder das Programm dann irgendwie zu stressig gewesen wäre, beziehungsweise das Hangfahren sehr oft keine gute Qualität gehabt hat und dann ist sehr oft angesagt worden und trotzdem schon der ganze Tross einen Tag früher da war. Deswegen haben sie das weg da. Aber den Vorteil, was wir im Vergleich zu euch haben, ist, dass leichter, wo anders zum Simulieren ist, was man kriegt. Also das ist im Speed, glaube ich, einfach nicht möglich. Du kommst hin und musst mit der einen Fahrt da auch die einstellen. Und wir schaffen es schon oft, oder unsere Trainer schaffen es schon oft, dass wir irgendwo was haben, was ähnlich ist, wo es die noch einen Trainingstag damit beschäftigen kannst.
Sprichst jetzt wahrscheinlich gewasserte Pisten an und Pistenpräparierung. Da hat sie oft vereisen auch im Training oder fahrt ihr immer auf vereisten Pisten?
Mittlerweile ist die Philosophie von Kreuze eben ein bisschen anders, dass man nicht immer auf vereiste Pisten fahren. Ist auch ein bisschen seine Athleten geschuldet, dass da doch schon ein paar höheres Alter haben, sage ich einmal. Wenn ich jetzt zu viel auf vereiste Pisten fahre, war das, glaube ich, fürs Gestell einfach sehr fordernd. Aber trotzdem, wenn es jetzt ausschaut, dass richtig, so wie ein Schlabming oder was, richtig eisig werden, dann versuchen wir das schon zu simulieren. Ja.
Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Ich bin der letzte Saison Hobby-Ding gefahren in Schladming. Und wir sind von der Seite reingefahren, wo damals die Damenopfer reingegangen ist und haben Hase 2 Tore auf der Piste gehabt ins Ziel rein. What the hell war das für ein Eislaufplatz? Also hast du schon mal jemals so ein Eis gesehen? Also das war Babybobo gerade. Ich habe keine Ahnung, ob ich ja jemals so was Rutschiges wie das gesehen habe in meinem Leben.
Nein, also sowas Rutschiges habe ich auch noch nicht gesehen. Ich meine, wir haben schon ein paar so Ansätze gehabt, Teilpassagen, Espen damals war extrem glatt im oberen Bereich. Schladming war jetzt die letzten Jahre oft schon ähnlich präpariert, aber da ist zu meinen Vorteilen und immer die Temperatur am Renntag relativ hoch gewesen, von dem her ist es noch nicht so glatt geworden. Und heuer hat es halt leider noch doch gute Minusgrade gehabt und ja, da habe ich mir ein bisschen schwer da.
Das war Wahnsinn. Also ich frage mich, wie die Serviceleiter so runterkommen sind beim Besichtigen. Da musst du ja die Leiter geworfen haben da oben, da kannst du einen Grat aufhören, dass du die irgendwie da holst. Weil vorne ist eine Sache, aber auf sowas zu rutschen, brauchst du ja, wie ist denn das, wenn du oben wegfährst, hast du da bis zum Ende überhaupt einen gescheiten Grip auf deinen Ski? Weil da musst du die Kanten auch herfressen.
Nein, einen Lauf merkst du normal nicht so. Also Schladming speziell kommt dann noch und fast noch die steilere Rennen, hast generell mehr Gegendruck, von dem her merkst du das normal nicht, aber ich habe da generell von oben bis unter ein bisschen mit Grip Troubles gehabt, sage ich mal. Beziehungsweise teilweise noch wieder viel, noch wieder wenig, weil der Schnee einfach zu wenig Eindringtiefe hat und zu wenig verzeiht.
Eindringtiefe, Schmiedi, hat es gehört?
Ja, ich feiere es gerade voll.
Wie geil, weil wenn wir von Eindringtiefe reden, schauen uns 99% der Trainer und Kolleginnen an, Alter, was redet ihr? Das ist ganz logisch, wie weit du mit deinen Skiern und deinen Kanten in Schnee reinkommst, die Eindringtiefe.
Ja, genau. Ist schon, denke ich, die Trainer echt überrascht waren, oder was? Gibt's
ja, mittlerweile wissen sie, von was wir reden, aber die ersten Male, die waren, was soll jetzt mit denen anfangen?
Okay, ja, nein, es ist eigentlich von der Sprache her, glaube ich, so vom Pfeiffer Marco, von Kreuze und so viel über das auch geredet worden und ja, ist ein ganz ein gängiges Wort bei uns.
Ja, bei uns ist das unnahbar, aber ich weiß so, 2015, 16 um und um, gell? Wenn wir mal gesagt haben, die kann ich gesagt, ich fühle mich wie wenn ich auf ein Hochhaus fahre. Ich komme da einfach nicht rein. Und der Asso hat es angeschaut, so mit, rennst du jetzt komplett?
So ja, nein, aber das ist, das spürt man brutal, ja.
Mir ist bei der WM in Solbach so gegangen, dass ich keine Eindringtiefe gehabt habe, da habe ich fast die Krise gekriegt.
Okay. Ja, das war bei uns nicht noch anders. Aber da haben sie ja von Tag zu Tag die Verhältnisse ja aber geändert, gell. Aber das ist hart, ja, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du kommst nicht rein oder hast noch auch keinen Grip, ja.
Aber genug vom Skifahren geredet. Wir sind im Sommer, wir sind in der Sommerstaffel. Was macht der Brandy abseits von der Skipiste, abseits vom Training? Wie schaut dein Leben so aus?
Mein Papa-Leben.
Ja, gratuliere noch.
Ja, das ist jetzt eh schon wieder. Ja, danke. Nein, eben viel Zeit mit der Familie verbringen, mehr oder weniger. Ist im Sommer noch und ganz cool. Ich trainiere eigentlich alles von daheim aus. Also habe keine sinnlosen Autozeiten sozusagen. Und habe da noch viel in die Pausezeiten, sage ich einmal, viel Zeit nachher da, weil ja, 8 Stunden am Tag trainieren geht sich halt auch nicht ganz aus.
Aber arbeiten kannst du nebenher auch nicht, was man sehr, sehr oft gefragt wurde, weil mir ist erst gerade vor ein paar Tagen passiert, wo sie gesagt haben, irgendwas hast du sonst noch außer Skifahren?
Ja, also, das sind dabei die coolen Fragen.
Ich habe letztens vom Black hier ein Interview gelesen und da hat er auch gesagt, das mit die meist gehasste Frage ist, hast Ferien? Hast Urlaub? Na, Entschuldigung.
Ja, vor allem ist Kimball halt oft wahrscheinlich zu der Zeit, wo du gerade 3 Einheiten hinter dir hast und die Zunge schon fast bis zum Boden hängt. Ja, aber es ist ja eh irgendwo schön, dass ja, jeder, was weiter drin ist, weiß, was man investieren muss, damit man auch an den Schwung auch erhebt. Also es ist, meiner Meinung nach, musst du halt echt viel investieren, damit du schmerzfrei durch die Saison kommst. Also erstens einmal, damit man die Lauflänge aushält und aber nachher die Kräfte über die Saison um mich erhebt. Und das ist, so sollte der Rumpf und die Haxen schon vorbereitet sein drauf, oder?
Wer oder was wäre der Stefan Brennsteiner, wenn er nicht Skirennläufer geworden wäre?
Keine Ahnung. Nein, richtig cool, da jetzt nicht beantworten. Ist von klein auf eigentlich mein Traum gewesen, Skirennläufer zu werden, beziehungsweise die Leidenschaft war überall am Skisport. Von dem her bin ich dem nachgegangen. Und wo sie richtig geworden war, wenn der Skisport nicht wäre, keine Ahnung, es wäre, jetzt wäre es dann sicher interessant, weil ewig wäre ich nicht mehr fahren aber das wäre sicher in eine andere Richtung gegangen, als wir was jetzt noch an sich entwickeln wird.
Also definitiv von klein auf schon fix im Kopf drinnen gehabt, ich möchte der Skirennläufer werden.
Ja, schon. Also schon immer die Heroes gewesen, so Hermann Mayer und Konsorten, aber hauptsächlich natürlich als kleiner Bub Hermann Mayer. Und hat mir irgendwie gefallen, beziehungsweise vor allem nachher die Leidenschaft zum Schnee, zum Skisport zu haben. Und ich habe halt auch frei gehabt beim Skifahren, deswegen bin ich da dran geblieben. Und das ist voll schön und das ist ein Privileg, dass ich das so machen habe dürfen.
Du hast gesagt, es hat nie einen anderen Plan gegeben. Jetzt bist du top of the world im Spitzensport angelangt. Gibt es etwas, was gut gewesen wäre, was dir in jungen Jahren gesagt hat, was der Spitzensport so mit sich bringt, was das bedeutet, Spitzensportler zu sein?
Kurz nochmal zu den anderen. Es hat zwischendurch schon hin und wieder einmal Pläne gegeben, weil bei mir ist nicht allweil alles so eitel Wonne gelaufen sozusagen. Also ich hab schon einige Jahre gehabt, wo ich mir gedacht habe, ja, ich muss was anderes tun. Ich hätte schon so Orientierungen gehabt, was ich noch an sich machen könnte. Aber was ich jetzt dass man das Werk gesagt hat, was er mit sich bringt, das hätte ich nicht unbedingt für notwendig gehalten, sage ich mal. Das passt da so. Was vielleicht cool gewesen war, wenn ich selber ein bisschen früher gescheiter gewesen war oder irgendein noch mehr Mentor gehabt hätte, was mir gewisse Sachen besser eindeployed hätte, dass eben die Entwicklung zum Beispiel viel wichtiger ist, als wir ein Resultat, was ich bei einem Schüler Skirennen fahre.
Ich finde, das sind halt nachher da trotzdem die Momente, wo man erwachsen wird, wo man reift und wo man sich auch selber entwickelt, oder? Und wenn es das natürlich auch in gewissen Momenten auf die Harte du auch mitkriegst, das macht es nachher da wahr aus, oder? Dass man so wird, wie man ist.
Ja, wahrscheinlich geht es eh nur so. Lernt man ja auch nicht richtig, wenn man alles nur eingesagt kriegt oder was weiß ich was. Wie du sagst, dann entwickelt sich die Persönlichkeit auch nicht so. Von dem her, glaube ich, ist der Spitzensport generell eine coole Lebensschule, weil es da einfach sehr, sehr viel immer wieder hinterfragen musst und immer wieder neu machen musst und neue Wege suchen musst.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal nachhakeln. Du hast vorher kurz angesprochen, du hast schon mal überlegt, was anderes zu machen und so. Hast du einen Mentalcoach schon mal an deiner Seite gehabt? Weil halt, ja, wenn so viele Sachen zusammenkommen, irgendwann fängt man sich vielleicht irgendwas zum Hinterfragen an. Hast du da einen Mentalcoach oder so irgendwas gehabt?
Habe ich schon immer wieder ein wenig gehabt, speziell jetzt die letzten Jahre von Olympiazentrum in Tirol mit der Simone immer wieder mal zusammengearbeitet, aber eher sporadisch, also eher im Sommer 3, 4, 5 Mal und den Rest noch und ich habe selber so gesehen, sie gibt mir ein bisschen ein Gerüst mit, ein bisschen eine Idee mit und den Rest kennt man viel, muss man halt eh selber machen. Also, ja, ich sag's ja schon, Mentaltraining. Normal trainieren tut auch keiner für dich. Das musst du auch selber machen. Und das ist, glaube ich, beim Mentaltraining sehr das Gleiche. Da glaubt man oft, ja, man muss mental zu einem Mentaltrainer gehen. Geh mal zu einem Mentaltrainer, dass du besser wirst. Ja. Das wird dir nichts bringen. Du musst Mentaltraining machen, ja. Auf was für ein Ort auch immer.
Cool erklärt. Also, der Erste, glaube ich, was das so wunderschön erklärt hat, wie du jetzt, kenne so Aussage nicht, finde ich großartig.
Danke.
Lernen wir auch immer was dazu und darum ist echt cool, auch abseits der Piste, wir sehen uns immer nur auf der Piste zwischen die Live, wo man schnell Hallo sagt, wie geht's, ein bisschen Smalltalk und darum ist auch cool, dass man da ja, ohne Emotionen auf der Skipisten, wo halt im Winter oft sehr, sehr mir dann oft durchfahren, positiv wie negativ, da auf neutralen Boden im Sommer auch mit Kollegen und mit Kolleginnen zum Reden, wo man abseits der Pisten fast nie dazukommt.
Ja, das glaube ich auch, ja. Also es ist generell im Sommer, wenn du dich triffst, wie du sagst, oft schon kommen da ganz coole Gespräche aus. Ich kann mich noch erinnern, da sind wir letztes Jahr vor die Conditests einmal zusammengeguckt und so weiter.
Beim Abendessen.
Am Abendessen, ja, mit dem Stolz ja und so, da, wo man dann nachher eigentlich gesagt hat, so eine Gespräche müssen junge Athleten auch dabei sein. Und weil das ist halt noch, da kommst du ins Rennen und dann fährst du oft gar nicht so auf, was eigentlich derjenige selber macht, oder dann kannst du oft für irgendeinen Kollegen noch was rausnehmen, finde ich halt, ja.
Und das nehmen wir definitiv mit.
Kommunikation ist immer das große Wort. Wir quatschen schon viel lang, aber wir haben diesen Sommer noch was etwas Besonderes in unserer Staffel, und zwar ich backe in meinem Koffer, heißt es. Und die erste Frage ist gleich einmal, was musst du immer dabei haben in deinen Koffer, in deiner Reisetasche, wenn du unterwegs bist?
Beim Skifahren oder generell?
Bleiben wir beim Skifahren.
Beim Skifahren brauche ich Skischuhe. Das ist das Wichtigste. Ja, die habe ich auch beim Handgepäck, auch ein paar Skischuhe. Ich weiß nicht, da geht es, glaube ich, sehr viel und so. Weil man halt irgendwo doch Angst hat, dass das Cargo nicht kommt oder das Gepäck nicht kommt. Ja. Einen Skischuhe haben wir auch so mit.
Genau, und das ist meistens der Rennschuh, der was immer dabei sein muss und wo man Angst hat, dass nicht irgendwas verstört wird, wenn das bei die, weiß nicht wie viel Tonnen im Schwergepäck, im Flugzeug, im Container drinnen ist. Also Skischuh ist immer dabei. Was darfst du eher mitnehmen in deiner Tasche? Die Startnummer 1 oder die Startnummer 7, wenn du es aussuchen kannst von der Top-Gruppe?
Was? Immer was.
Bist du gerne ein Typ, der was keine Infos kriegt am Start so über den Lauf, da was gerade vor sich liegt?
Scheiner weniger wie mehr, ja. an und für sich cool, mittlerweile mit denen schon ein bisschen besser umgehen, glaube ich. Aber ja, ich besichtige relativ genau, sage ich mal, und habe es eigentlich sehr gern mit 1 zu fahren, weil da kommt im Normalfall eh nicht irgendwas, was unvorhergesehen ist. Beim Riesentallauf. Super, schaut die Sache ein bisschen anders aus, glaube ich.
Da kommst du dann mit 31. Das ist der Plan mit Randy, mit 31.
Genau, ja.
Was ist das Unnötigste, das du mithast?
Ja, ich hab viel zu viel Skizeug oft mit. Also so, keine Ahnung, irgendeine dritte Jacken. Weil ich hab sowieso immer mein Overall an, mehr oder weniger den Wonsi. Und hab halt, ja, aber man ist halt gern beim Skifahren noch für alles gerüstet, falls das doch einmal minus 20 Grad hat. Oder sind sehr viele Sachen in der Tasche, was ich ein- oder zweimal im Jahr anziehe.
Was braucht am meisten Platz in deiner Tasche?
Das ist auch. Auch wenn es nicht so viel sind, wie ich vorher gesagt habe, aber das sind halt doch 3 oder 4 Schuhe und 2 Innenschuhe und das ist nicht einfach der meisten Platz.
Wie groß ist die Toilettentasche?
Riesig.
Was braucht ein Brandy alles?
Und aber nicht mit Beauty-Artikel, sondern da sind die Nahrungsergänzungsmittel drin und ich bin da teilweise ein bisschen ein Freak. Ja.
Das haben wir sogar noch nie gehört.
Jetzt habe ich meine Frage vergessen.
Also Beauty-Artikel habe ich, ja, oder Beauty-Artikel, keine Ahnung. Ein Parfüm und ein Zahnbürstel und ein Duschgel und das war's, aber sie sind halt, keine Ahnung, ein Zink, Vitamin C, Mineralstoffe und was weiß ich, was Neues.
Hast du deinen eigenen Kopfpolster oder Bettwäsche mit?
Kopfpolster habe ich jetzt immer mit, ja, der eigene. Oder einen eigenen Kopfpolster. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nicht die Decken auch mitnehme jetzt noch. Weil nirgendwo auf der Welt haben sie gescheite Decken.
Schmiedi, ich sag's da. Das ist ja, einfach.
Nur in Österreich haben sie gescheite Decken.
Genau. Sonst kannst du sie überall schmeißen.
Also bei den Mädels bist du da hinten noch, wenn du jetzt erst anfängst damit. Ich hab nie eine mitgehabt, aber wir haben einige gehabt, die was ein Bettwäsche mitgehabt haben.
Ja. Ich weiß da auch einen, der was bei uns immer die eigene Bettwäsche mit hat. Ja. Ich will jetzt keinen einreißen.
Es bleibt alles unter uns. Bei uns kommt nichts aus.
Na genau, ja.
Aber was mich voll interessieren darf, ist Lederhosen oder Smoking?
Schöner Anzug. Oder Smoking. Es ist eine schwere Frage, aber ich habe da jetzt ein Ja oder Nein oder das antworten müssen, weil ja, ich bin da generell. Ja, ich bin eher der Typ, der was dann auch wieder sagt, Lederhose ist aber auch cool, weißt du.
Also beide sind die Deutschen.
Achso, ja, mit haben tue ich gar nichts von beiden. Also wir sind ja noch beim Taschenpacken.
Nein, passt schon, Taschen mal fertig gepackt. Wir haben jetzt auf entweder oder umgeschwenkt, das passt gut. Ich frage gleich weiter, eisige Pisten oder Powder?
Ja, Powder.
Kerne oder Olivenöl?
Mach keinen Fehler.
Steiermark ja, und so.
Ja, ich weiß ja doch. Nein, öfter Olivenöl, aber besser kein Öl.
Diplomatische, gute Antwort. Es möge sein, dass in Kürze eine bei dir daheim ein Kernöl eintrifft. Urlaub in den Bergen oder am Meer?
Am Meer. Ist für mich einfach mehr Urlaub. Verbinde ich von früher her so. In die Berge kann man selber daheim am schönsten, ja, ich freue mich jetzt mal wieder, wenn ich heimkomme, hab auch gern Auszeit in die Berge, aber Urlaub ist für mich mehr.
Warst du ja schon im Urlaub?
Sind wir schon gewesen, ja. Wir waren klein nach der Saison, ein paar Tage nur in Ägypten, einmal nix da, gerade ein paar Tage, und danach sind wir nochmal Sardinien gefahren, das war richtig schön.
Ja, Brandy, ich glaube, wir haben mehr gefragt, was wir uns gedacht haben, weil was dahinter steckt, das bleibt ja alles unter uns. Also es kommt nichts aus, du brauchst dir keine Gedanken machen.
Ja, sehr gut.
Und ich bin so stolz drauf, dass ich die schnellste Schere der Welt kenne jetzt.
Die hast du vorher schon gemacht.
Gibt es etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern, und es geht jetzt nach außen, obwohl es sonst nichts nach draußen geht, mitgeben möchtest oder irgendein Zitat oder irgendwas, was du gern teilen würdest mit unserer Community.
Jetzt müssen wir schnell anfangen.
Du brauchst jetzt nichts ganz Schlaues überlegen. Also es muss jetzt nicht sehr poetisch und Goethe-mäßig sein.
Aber irgendwas würde ich sagen, gell?
Na, warte, wenn du alles gesagt hast, was wir wissen sollten. Ich habe das mit Mentaltraining schon ziemlich cool gefunden, wenn das wer mitnimmt.
Ich finde das andere ganz cool, was wir nach dem Mentaltraining besprochen haben, das gemeinsam reden, gemeinsam. Und da ist auch so ein Podcast cool, dass man zusammenkommt, dass man sich irgendwo was rausnehmen kann. Die Toleranz für andere Anschauungen ist auch ganz wichtig. Und von dem her, wo man miteinander dreht, versuchen sie irgendwo was mitzunehmen. Das, glaube ich, ist eine coole Sache gewesen, ja.
Brandy, du hast nicht nur mir, sondern auch hundertprozentig der Schmiedi heute definitiv was mitgegeben. Also vielen, vielen Dank für deine offenen Worte, für dein Gespräch. Ich hoffe, alle, die was uns zuhören, sehen das genauso und halten dir eine kommende Saison die Daumen. Ich hoffe, dass noch ein paar Saisonen kommen werden bei dir. Das
ja, kann ich. Ich hoffe, dass auch noch ein paar bei dir kommen.
Bei mir ist schon ausgerät.
Was ist bei dir ausgerät? Da ist gar nichts ausgerät. Du bist noch voll drei in dem Game.
Nein, mal schauen, was kommt. Aber auf jeden Fall danke, danke. Vielen, vielen Dank.
Brandy, vielen, vielen Dank. Ich nehme das vom Mentaltraining mit dem Training nochmal mit. Hat mir wieder vieles in Erinnerung gerufen, dass nur über Sachen zu reden ist eine Sache, aber dann auch dran zu bleiben und daraus was zu machen, ist was anderes. Und da gehört halt sehr, sehr viel Eigenverantwortung dazu. Vielen Dank für die Zeit. Ich hoffe, du hast unseren Podcast schon ein paar Mal bis zum Ende gehört. Ich hoffe, dass du noch viele Saisonen fährst, auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, aber es, weißt du eh, der älteste World Cup Läufer ist 41 gewesen, hast noch ein paar Jahre vor dir. Von dem her.
Nein, ich sag niemals nie, lass auf mich zukommen und schau ich mal, wie viel da noch geht, ja. Vielen Dank, hat mich gefreut, bei euch im Podcast Gast zu sein.
Die Verabschiedung, ein Must in unserer Sendung und in dem Fall hast du das Schlusswort mit Tschüss.
Bussi.
Baba.
Yay!
Gut. Dieser Podcast wurde produziert von Branding Identity.